Guten Tag, mein Name ist Eberhard Schade, ich begrüße Sie ganz herzlich. Heute erzählen wir Ihnen die Geschichte von Elna. Elna ist Transfrau und will sich auch körperlich an eine Frau angleichen. Der Weg zur OP ist ein Kampf mit den Behörden und eine emotionale Achterbahnfahrt. Und das nicht nur für sie. Denn die 54-Jährige weiß zwar schon lange, dass sie sich innerlich als Frau identifiziert, doch bis sie das vor sich selbst und vor ihrem Umfeld zugeben konnte, war Elna Rackwitz lange verheiratet und ein zweifacher Familienvater. Jana Münkel hat Elna auf ihrem Weg zur Frau begleitet.
Riecht immer ein bisschen verbrannt, ne?
Jeder Piep ist ein Stromschlag ins Kinn. Und bei jedem Piep tut es weh. Einmal pro Monat kommt Elna hier in die Hautarztpraxis in Leipzig zur Haarentfernung durch die Nadelepilation. Sie will, dass ihr Bart nicht mehr wächst und sich nicht mehr jeden Tag rasieren müssen.
Ich habe lange Bart getragen, dann irgendwann nicht mehr. Und Haare waren für mich auch ein Symbol, oder nicht mehr Haare zu haben, von auch Weiblichkeit. Ne? Und da gehörte der Bart auch dazu. Und durch die Hormontherapie lässt erstmal die Körperbehaarung nach. Und das ist aber halt nicht die Bartbehaarung, ne? Die bleibt. Ne? Und da ist Bart einfach dann auch nicht mehr so zeitgemäß, finde ich. passt einfach nicht mehr.
Elna ist trans. Seelisch war sie schon immer eine Frau, sagt sie. Körperlich hat sie fast 50 Jahre als Mann gelebt. Mit ihren 1,90 Meter Körpergröße liegt sie auf einer Liege aus beigem Kunstleder. Die Elektrologistin Claudia Goldberg hat Elnas 2 Tage alte Barthärchen durch eine rechteckige Lupe, die an ihrer Brille klemmt, gut im Blick. Und sticht immer wieder mit einer dünnen Nadel, die an einem Kabel hängt, in Elnas Kinn. Direkt in den sogenannten Haarkanal. Mit einem Fußpedal löst sie dann einen kleinen Stromstoß aus, bei dem auch ich zu Beginn jedes Mal kurz zusammenzucke. Elna hat 2 400er Ibuprofen-Intus, damit sie den Schmerz nicht so spürt. Trotzdem zuckt sie ab und zu leicht zusammen. Ihr Kinn rötet sich langsam.
Es tut weh, aber es ist so vielleicht 2/3 von dem Schmerz, der sonst war. Ne? Also, und durchs Ibuprofen geht es auch noch. Also,
Es ist halt heiß, ne? Es sind ungefähr so 70, 80 Grad, die in die Haut reingehen, aber eben wirklich nur für eine Millisekunde. Und hier wird der Strom auch so verarbeitet, dass das Gehirn davon gar nicht so viel mitkriegt.
Ja, hat mich gefreut. Kommen Sie gut nach Hause.
Doch damit sie nicht nur seelisch, sondern körperlich ganz als Frau leben kann, wird Elna einen noch viel größeren Schmerz auf sich nehmen als den von ein paar Nadelstichen. Ihr großes Ziel? Die geschlechtsangleichende Operation. In wenigen Wochen ist der Termin. Ich darf sie dabei mit dem Mikrofon begleiten. Elna hat sich vor fast 2 Jahren auf meine Anfrage an eine Transberatungsstelle bei mir gemeldet. Sie steht eigentlich nicht so gern im Mittelpunkt. Aber sie hat zugestimmt, mich in ihr Leben mitzunehmen, weil es ihr wichtig ist, der Welt zu erzählen, wie es ist, als Transfrau zu leben und zu fühlen.
Also ich habe da auch das Gefühl, dass ich erstmal, wenn ich was angefangen habe, es auch zu Ende machen will. Und dann auch nicht mittendrin aufhören kann und will. Ne? Also das dann. Das ist ähnlich wie mit der OP. Ne? Irgendwie habe ich das irgendwann beschlossen. Und wenn alles sagt, mach's nicht, ist unvernünftig, so risikoreich. Und irgendwie ist es dann doch so drin. Ne? Und, das ist so ein Abdecker, so ein Prinzip. Die Theaterschminke ein bisschen so in der Richtung. Ne?
Mit geübter Hand greift Elna in ihr Schminktäschchen. Sie sitzt morgens in ihrer Wohnung in Halle am Küchentisch, vor sich ihren kleinen runden Schminkspiegel.
Weil dieses normale Make-up, ich habe da so einiges ausprobiert, auch in Färbung, geht halt relativ schnell weg und dann siehst du halt den Bart. Und wenn ich wirklich das will, dass man es nicht sieht, dann nehme ich das drunter.
Um genau ihren Hautton zu treffen, nutzt sie 2 Make-up-Töne übereinander und mischt dann noch ein bisschen Lippenstift mit rein.
Also hätte ich nie gedacht, dass ich so einen Verschleiß an Lippenstiften habe, ne, in meinem Leben. Das ist irgendwie verrückt.
Elna ist 54, hat ein breites Kreuz. Bis vor kurzem hat sie eine dunkle Perücke mit langen Haaren getragen, um ihre Geheimratsecken zu überdecken. Die lässt sie jetzt weg. Ihr halblanges Haar hat sie rot gefärbt. Noch vor kurzer Zeit wäre solch eine Schminksession nur im Geheimen möglich gewesen. Zu groß Elnas Angst, entdeckt, enttarnt zu werden, wie sie sagt. Dabei hat sich ihr Transsein schon als Kind angedeutet.
Also ich kann mich an eine Situation erinnern, da war ich glaube 9 Jahre. Meine Mutter hatte so abgelegte Sachen bei mir im Kinderzimmer, war so extra abgetrennt mit dem Vorhang. Und da hatte sie aus den 50er Jahren so einen karierten BH, also im Prinzip so ein Bikini gehabt. Ne? Und den hatte ich dann nachts angezogen, weil ich mich einfach da wohlfühlte. Ne? Und dann kamen meine Eltern, also abends, und wollten mir Gute Nacht sagen. Ich weiß noch genau, wie ich da lag und Panik hatte. Die Decke hochgezogen hatte und nur keine Umarmung, dass sie irgendwas merken. Also war präsent. Ne? Und das setzte sich halt fort, diese Angst, entdeckt zu werden mit dem, was man da tut, was nicht in Ordnung ist.
Doch bis zu ihrem offiziellen Outing dauert es fast 50 Jahre. Elna heiratet, lässt sich scheiden. Mit ihrer zweiten Frau Susanne bekommt sie zwei Töchter.
Also ich war ja auch ein schöner Mann gewesen, so ist es nicht, ne? Also.
Fotos zeigen sie als liebevollen Vater, mit seinen Töchtern Späße machend. Nur heimlich oder aus Quatsch für Kostümpartys verkleidet sie sich manchmal als Frau. Auf Fotos ist sie öfter in Frauenkleidern zu sehen. Einmal im blauen kurzen Kleid mit wassergefüllten Kondombrüsten und Strohhut auf dem Kopf. Doch offen als Frau leben? Ging damals gar nicht.
Ich habe es nicht gelebt, ne? Also weil mir das Vatersein auch ganz, ganz wichtig war. Ne? Und ich damals auch gesagt habe, ich meine, wie soll ich als großer, wie erst Mann aussah, jetzt in eine andere Geschlechtsrolle gehen. In dieser Familiensituation war es für mich eigentlich unvorstellbar. Ne?
Doch der Drang, weiblicher zu werden, wird stärker. Elna ist damals Mitte 30 und führt ein Doppelleben. Bestellt sich Schminke und Frauenkleider im Versandhandel, trampt nach Berlin, um dort als Frau auszugehen.
Und habe zuerst mal mit anderen Transfrauen geredet und wusste genau, das ist es. Ne? Und dann bin ich wieder zurückgefahren mit dem Zug diesmal und bin, weiß nicht, irgendwo in Bitterfeld irgendwo vorher ausgestiegen und habe mich dann wieder umgezogen. Und das war so eine Riesentraurigkeit. Also diese Sachen wieder auszuziehen und wieder in dieses alte Leben zu schlüpfen.
Aber es war zumindest auch nichts, was du jetzt mit deiner Frau auch besprochen hast.
Nee, also nur letztendlich dann, als sie das mitkriegt, dass sie sich auch heimlich ihre Sachen anzog. Und das war für sie eine absolute Verletzung. Ne? Und das war auch dann mit ein Trennungsgrund. Ne?
Jede zweite Woche leben Elnas Töchter nach der Trennung bei ihr. In den Wochen dazwischen kann sie endlich ihren Wunsch ausleben, als Frau aufzutreten. Doch bis sie offiziell, auch auf dem Papier, eine Frau wird, dauert es noch fast 20 Jahre.
Aber jetzt gucke ich mal, wo das Gutachten hin ist.
Elna breitet 4 volle Aktenordner voller Anträge auf ihrem Sofa aus. Um ihren Namen ändern zu können, musste sie sich erstmal durch einen Bürokratiedschungel kämpfen.
Das ist das Gutachten hier. Das dicke Ding.
2 ausführliche psychologische Gutachten mussten bestätigen, dass sie trans ist.
Und dann wurde halt so gesagt, dass ich die Störung nicht habe. Ne? Aber ich habe nur eine Störung, und zwar die Transidentität.
Inzwischen wird das Transsein medizinisch nicht mehr als Störung eingeordnet. Doch auch Elnas Arzt spricht weiter von Erkrankung. Im Sommer 2018 dann endlich die Nachricht vom Amtsgericht Halle.
Also in der Personenstandssache Alexander Rackwitz hat das Amtsgericht Halle-Saale durch die Richterin am 4.7.2018 beschlossen, es wird festgestellt, dass die Antragstellerin als dem weiblichen Geschlecht zugehörig anzusehen ist. Dann kriegst du halt eine neue Urkunde, eine Geburtsurkunde ausgestellt. Hier, genau. Also völlig verrückt, ne? Also das ist laut Transgesellengesetz habe ich jetzt mit einer Maria weiblich geboren. Also völlig neue Geburtsurkunde mit meinen Eltern. Also völlig irre, ne? Das
ist. Nun ist der Weg frei, sich auch körperlich einer Frau anzugleichen. Elna macht eine Hormontherapie, ihr wachsen Brüste. Und sie merkt, das ist es.
Aber ich wusste im Hintergrund, ich bin nicht in Ordnung. Und das hat sich durch den Beginn der Transition verändert, dass ich sage, okay, jetzt bin ich ganz und ich bin in Ordnung.
Der Drang, körperlich ganz Frau zu werden, wird immer größer. Auch hier Anträge, Stempel, Unterschriften. Einmal lehnt die Krankenkasse ab, Elna legt Widerspruch ein. Schließlich die Zusage für die geschlechtsangleichende OP. Und gleich die nächste Hürde. Eigentlich soll die OP im April 2019 stattfinden, aber sie wird kurz vorher wegen eines Notfalls auf November verschoben. Elna muss zur Arbeit. Auf ihrem Fahrradhelm steht die Frage, trans. Na und?
So, wir können jetzt hier links über die Ampel. Dann gucken wir hier links, erstmal ganz scharf links und dann.
Sie ist fast nur mit dem Rad unterwegs und hat dafür einen guten Grund.
Weil ich denn wirklich mit Kleid oder Rock und Perücke in der Stadt war, mich dem auszusetzen, zu laufen und dann auch ständig diese Blicke oder vielleicht sogar Bemerkungen oder irgendwelche anderen Sachen zu befürchten, das hat schon das Radfahren. Ich bin schnell vorbei und die Leute gucken kurz und dann bin ich schon weg. Also was wirklich was Schützendes auch gehabt.
Letztens hat Elna jemand, du Schwuler, du, hinterhergeschrien. Und eine Freundin hat die Schmiererei Transen ins Gas an ihrer Wohnungstür gefunden. Elna macht das wütend. Wie gerne würde sie diesen Menschen erklären, wie sie sich manchmal fühlt.
Hier vorne, als ich mal zum Dienst fuhr, zum Spätdienst, lagen da junge Mädchen, wo ich plötzlich so eine Traurigkeit spürte und merkte, okay, das ist das, was die haben, was ich nie hatte. Ne? Also eine weibliche Pubertät hatten sie und wie sie jetzt aussehen, das ist alles das, was ich mir immer gewünscht hatte, aber nie hatte.
Hallo, Elna.
Schönen Tag, tschüss. Küsschen, tschüss.
Fast täglich kommt Elna mit dem Rad am kleinen Kiosk von Freunden vorbei. Hier hat sie ihr Ritual.
Wenn ich vorbeifahre, mache ich den Kuckucksruf, also wie ich es eilig habe. Und dann rufen die beiden Elna und das ist echt lustig. Die sind einfach auch beschäftigt und der Kuckuck ist halt dann wirklich auch prägnant, wo sie dann sofort wissen, okay, ich bin's. Und reagieren dann mit meinem Namen, das ist einfach schön.
Wenn Elna von ihrem weiblichen Namen erzählt, beginnen ihre Augen zu leuchten. Elna ist ihr selbst gewählter Wunschname. Auf der Suche nach einem Namen hat sie zwei Eleonores in ihrem Stammbaum entdeckt.
Aber dann dachte ich, vielleicht gibt es irgendwelche Abwandlungen. Hab denn die schwedische Kurzform Elna gefunden. Und mit Maria kombiniert. Ja, und da in dem Moment, wo ich den Namen fand, da kam so ein ganz warmes Bauchgefühl hoch. Wo ich dachte, okay, was ist das jetzt?
Elna hat lange noch auf ihren alten männlichen Namen reagiert. Inzwischen ist das nicht mehr sie. Heute hat Elna Spätdienst.
Das im Normalfall alle paar Minuten.
Sie beugt sich in einem hellgrün gestrichenen Kinderzimmer über ein Pflegebett. Mit einem dünnen Schlauch saugt sie Sekret aus der Lunge von Emma. Das 13-jährige Mädchen hat eine Schwerbehinderung. Emma muss beatmet werden und kann nicht sprechen. Als Intensivpflegerin muss Elna oft sehr schnell reagieren, damit Emma genug Sauerstoff kriegt und nicht in Lebensgefahr gerät.
Motorrad, genau.
Schach.
Emmas Arme sind in eine Hängekonstruktion eingespannt und schwingen hin und her. So kann sie einen Taster betätigen. Auf dem Bildschirm neben ihr erscheinen dann die passenden Bilder zum Begriff. Bis vor 1,5 Jahren hat Elna als Diplompädagogin in einer Kinderwohngruppe gearbeitet. Auch als Frau wurde sie dort gut angenommen. Doch nach dem Beginn der Hormontherapie musste sie den vielen Menschen dort immer wieder erklären, warum sie sich verändert. Das hat sie so viel Energie gekostet, dass sie eine andere Arbeitsstelle gesucht hat.
Als ich ankam, war ich in der zweiten Pubertät. Ich musste erstmal mit mir viele Dinge neu lernen und mit Emma neue Dinge lernen. Und das war wirklich eine Zeit, wo ich dachte, oh, nicht ganz ohne. Ne?
Für Emma spielt es keine Rolle, dass Elna trans ist. Im Gegenteil. Dunkle Stimmen beruhigen sie, erzählen Emmas Eltern Daniela und Thomas.
Und die erste Zeit ist mir sehr schwer gefallen, weil man sehr bewusst geredet hat, weil mir ständig das R rausgerutscht ist, obwohl ich das gar nicht möchte.
Jetzt ist ja Elna auch keine kleine, zierliche Person, sondern ist ja ein großer, stattlicher Mensch. Und da fällt es natürlich doppelt so schwer, dann sie zu sagen oder Elna. Und man ist oft so eine Mischung rausgerutscht. Aber ich glaube, was Elna immer gespürt hat, wir haben das akzeptiert, dass sie anders sein möchte, weil das zu ihrem Lebensglück dazugehört.
Für Elna ist ihre neue Arbeitsstelle auch zum Schutzraum geworden. Sie gehört hier zur Familie mit dazu, fühlt sich angenommen, so wie sie ist.
Emma ist anders und ich bin anders. Ne? Und das irgendwie passt es vielleicht auch dadurch. Ne?
Nach der OP wird Elna etwa 2 Monate nicht arbeiten können. Emma wird dann von einer zweiten Krankenschwester und von ihren Eltern im Wechsel versorgt. Elna wird Emma vermissen.
Ich habe gestern schon geheult. Also ich dachte, ich sehe Emma irgendwie jetzt eine Weile nicht. Ne? Das kam echt nicht sehen. Ich meine, jetzt ist sowieso der Zustand, ich musste 14 Tage die Hormone absetzen vor der OP und da geht's echt beschissen. Ich habe so schlechte Laune. Vorgestern habe ich ja eine miese Laune gehabt, wo ich dachte, so ein Mist. Ne? Und gestern Abend waren wir nur zum Heulen. Also das geht gar nicht. Ne? Also Östrogen fehlt einfach.
Thomas?
Ja?
Wie viele Eier wollen wir nehmen?
Elnas jüngere Tochter Salea ist zu Besuch.
Magst du dann immer Schütte und ich knete? Ich finde, das Maß einfach
vorne. Gut eine Woche vor Elnas großer OP wollen sie noch mal ihr traditionelles Vater-Tochter-Essen kochen. Selbstgemachte Ravioli in Tomatensauce.
Ach, jetzt habe ich die Sauersahne vergessen. Bin ja blöd, aber ein bisschen habe ich noch.
Dass sie so vertraut gemeinsam Nudelteig ausrollen und die 21-jährige Salea dann bei ihrem Vater übernachtet, ist noch nicht so lang wieder selbstverständlich. Erst vor ein paar Jahren hat Elna sich vor ihren beiden Töchtern offiziell geoutet. Salea erinnert sich noch gut.
Na, das war dann vor 4 Jahren ungefähr.
Im September, genau.
Da hieß es ja,
den Brief hier,
Papa kommt und hat uns was Wichtiges zu sagen. Und wir, also meine Schwester und ich haben uns natürlich erstmal gedacht, was ist es denn? Also ich wäre Zwinkchen jetzt so krass. ich wär nicht drauf gekommen, dass es darum geht. Ich dachte, irgendwas anderes. Also.
In einem langen Brief hat Elna ihren Töchtern erklärt, dass sie eine Hormontherapie begonnen hat und als Frau leben muss, weil sie nicht anders kann.
Ja, ich glaube, ich wusste erstmal nicht so, wie ich damit so umgehen soll. Also ich hatte auch keine Vorstellung davon, was sich jetzt verändern wird.
Ja, beide geweint.
Ja. Ja.
Und dann bin ich, also da habe ich gemerkt, okay, ich kann nicht in Erfurt bleiben, ich muss gehen. Der letzte Zug fuhr um 11 oder 11:30 und ich bin zum Bahnhof, Zug nach Halle gefahren und habe bloß geheult. Ich dachte, jetzt habe ich meine Töchter erstmal ein Stück verloren.
Erst wirkt es auch so. Mehr als 3 Monate sehen und hören sie sich nicht. Dann gibt es ein erstes Treffen. Als Elna sich kurz darauf auch öffentlich outet und weiblich kleidet, zieht sich Salea nochmal zurück. Ein paar Monate später besucht sie ihren Vater in Halle. Sie nähern sich wieder an.
Für mich war es halt immer Papa.
Ja, natürlich, ich bin Papa und bleib Papa und werde immer Papa sein.
Und trotzdem, es gibt noch Situationen, in denen hält Elna sich zurück.
Und ich habe letztendlich dann aus Rücksicht die Gelegenheit nicht genutzt, so wie Abiball oder sowas. Ne? Ja. Also habe ich mich eher zurückgezogen, ne? um dich nicht in eine Situation zu bringen, wo du irgendwie blöden Fragen ausgesetzt bist. Ne?
Ja.
Also, weil ich bin dann auch auffällig.
Geht's?
Mal so Stufe für Stufe machen. Ist immer fast unten, ne?
Noch 5 Tage bis zur geschlechtsangleichenden Operation. Gemeinsam mit einem Nachbarn schleppt Elna ihren 2 Meter hohen und fast ebenso breiten Oleander in den Keller.
Heute Nacht war Frost und dann frieren die. Ne? Und Oleander hält es noch aus, aber wenn ich die OP habe, kann ich ja schwer tragen. Nicht mehr schwer tragen. Und dann deswegen müssen die geschützt stehen.
Das ist schon quasi ein bisschen OP-Vorbereitung, aber...
Genau, also pflanzliche Art.
Hallo.
Hallo.
Hallo, Friederike. Hallo.
Am nächsten Tag, 4 Tage vor Elnas OP, bin ich zu Besuch bei Friederike. Nach der Trennung von der Mutter ihrer Töchter wollte Elna eigentlich ihr Leben als Frau weiter ausleben. Doch dann traf sie ihre große Liebe.
Ach, krass. Ja, krass, dass er als Mann.
Ein Fotoalbum von 2011 zeigt Friederike und Elna, noch als Mann und sonnengebräunt im Italienurlaub, in einem blau-weiß gestreiften Shirt.
Boah, ich war aber so ein wahnsinnig attraktiver Mann. Und deswegen, und ich finde, ich sag's jetzt mal ganz, er ist als Frau viel weniger attraktiv als Mann, finde ich. Also, aber ja, ich meine, gut, ich habe mich ja auch in ihn verliebt, ja. Und ich fand ihn schon, er war stattlich, er ist stattlich und groß und ich fand, er war ein schöner Mann.
Am 2. Tag der Beziehung erzählt Elna Friederike, dass sie trans ist und sich als Frau fühlt.
Er hatte ja auch ganz viele Frauenkleider damals schon. Und er hat die dann alle verkauft, verschickt, weggegeben. So. Und hat für sich gesagt, es würde ihm auch gar nichts ausmachen. Er müsse auch überhaupt nichts behalten und so. Und eben und die Nachfragen nach seinem Befinden, wie es ihm damit geht, die waren immer... Also, für die Beziehung positiv, damals. Also auch über die Jahre. Also es war nicht nur im ersten Jahr oder im zweiten Jahr, sondern auch später dann.
Elna unterdrückt ihr Bedürfnis, ihre weibliche Seite auszuleben. Die beiden heiraten, planen gemeinsame Kinder. Doch das geht nicht lange gut. Heimlich beginnt Elna im Frühjahr 2015 Termine beim Psychologen wahrzunehmen und weibliche Hormone zu nehmen und erzählt es ihrer Frau erst einige Wochen später. Diese ist verletzt, wünscht sich, mitgenommen zu werden in den Entscheidungen ihres Mannes. Als sie merkt, dass Friederike hadert, versichert Elna, sie würde die Hormone doch wieder absetzen.
Naja, und dann erzählte er mir dann eines Abends, er hätte auch die Medikamente jetzt entsorgt. Und dann habe ich die aber im Schrank gefunden und habe die ihm dann, also ein paar Wochen später, habe ihm die gezeigt. Und habe gesagt, ja, er hätte sie doch in, ja. Und dann gestand er mir, dass er doch wieder damit angefangen hat und die Hormone jetzt doch weiternimmt und dass er jetzt auch dabei bleibt. Es war nicht irgendwie, da war ja keine andere Frau, auf die man dann irgendwie wütend sein kann. Oder das lässt einen so hilflos zurück. Warum muss er jetzt unbedingt auch Frau sein? Also es war so auch so ein Ding, er betritt mein Territorium und das fand ich schrecklich.
Die beiden versuchen es noch einmal. Um für sich mit der Situation klarzukommen, bittet Friederike Ellner, zeitweise in ein kleines WG-Zimmer zu ziehen, um dort ihr Frausein auszuleben.
Und daraus ist dann so peu à peu einfach dann tatsächlich die Trennung entstanden. Also es war so ein ganz langsames, er war dann wieder da zwischendurch und dann habe ich für mich dann entdeckt, dass mir das gut tut, wenn er einfach woanders wohnt. Weil es für mich zu, ich habe es als zu anstrengend empfunden. Zumal auch bei ihm dann fing das Brustwachstum an und ich konnte ihn einfach auch nicht mehr berühren. Seine Frauwerdung ist für mich jetzt nicht unbedingt so mit so total positiven Erinnerungen verbunden. Ja? Deswegen habe ich mit dieser Frau auch immer noch ein Problem auf eine Art. Ja? Also nicht im reellen Leben, aber ja, vielleicht will ich die für mich auch deswegen noch nicht so ganz akzeptieren. Ich müsste sie einfach mal besuchen gehen, glaube ich.
Wo müssen wir hin, Kinders?
Ich glaube hier.
Ankunft in der Klinik in Magdeburg. Ellner trägt einen riesigen Trekking-Rucksack und wird von ihrer langjährigen Freundin Sabine begleitet.
Unfallchirurgie nehme ich nicht. Ja, genau, plastische. Hier ist es. Genau, schau mal diesen Zimmer raus.
In 2 Tagen ist es soweit. Ellners Zimmer ist hell. Sie hat viele weite Hosen mitgebracht und räumt die erstmal in den Schrank.
Naja, es ist so. Gefühl, jetzt ist es wirklich, jetzt wird es ernst. Ne? Das ist so eine krasse Situation. Alles war vorher abstrakt, alles war vorbereitet und gedanklich. Und jetzt tatsächlich, ich habe heute mich früh vorm Spiegel gesehen und dachte, okay, irgendwann sieht es anders aus. Ne? Und das ist unvorstellbar. Ne? Das ist völlig unvorstellbar. Ne? Das ist, ja, so auch ein letztes Foto gemacht, so gestern. Meine Leute, die Blumen gießen, sagen, hast du ein Vorher-Nachher-Foto gemacht? Ich sage, habe ich gemacht. Und dann
bei der OP muss Ellners Darm komplett leer sein. Das bedeutet, literweise Abführmittel trinken. Mit Vanillegeschmack.
Das ist eklig. Mein Mund muss.
Noch einmal schlafen, dann ist die OP. Doch dann die Nachricht, Professor Infanger, der Einzige, der die geschlechtsangleichende Operation hier durchführen kann, ist krank. Die OP wird um 2 Tage nach hinten geschoben. Mich macht das völlig fertig. Ellner nimmt es bemerkenswert gelassen.
Hey, wenn du da 30 Jahre drauf wartest und dann ein paar Tage sich verschiebt, ist doch nicht krass, ne? Also wenn es innerlich so 30 Jahre schon da ist irgendwo, oder 20 Jahre, und dann ist es auch 3 Tage sind da auch nichts.
2 Tage später, am Abend, aufatmen.
So, grüezi, Infanger, guten Tag. So, du bist die Patientin. Hallo, grüezi,
Infanger. Hallo,
Jana Münkel. Wir gehen gerade mal schnell noch ins Untersuchungszimmer. He?
Okay. Ja. So.
Der Schweizer Professor ist wieder gesund. Die Operation wird morgen stattfinden. Was noch fehlt, ist das Aufklärungsgespräch.
Wir machen morgen eine Geschlechtsanpassung, das heißt Sex Change, von Mann zu Frau.
Zuerst wird Professor Infanger Ellners Hoden entfernen. Aus der Eichel wird während der OP eine sogenannte Neoklitoris geformt. Die Neovagina entsteht aus der Penisaußenhaut.
Wenn wir das alles gemacht haben, werden wir dann zwischen Blase, Harnröhre und Darm eine Höhle präparieren, so tief wie die Penishaut das hergibt. Und dann nachher quasi die Penishaut umstülpen, also diesen Zylinder, das außen nach innen kommt und innen nach außen kommt. Das heißt, die Penisaußenseite wird dann die Vaginalinnenseite sein.
Die Schamlippen formt der Professor aus den ehemaligen Hodensäcken. Insgesamt wird Ellners OP etwa 4 Stunden dauern. Beim Gedanken an die großen Schnitte und Nähte im Schambereich gruselt es mich ein bisschen.
Was sind so die Risiken?
Es sind schon erhebliche Risiken. Da muss der Patient sich bewusst sein, dass die tun sich auch im Internet informieren. Es können Verletzungen vom Darm geschehen, von der Harnröhre, von der Blase. Es können Muskelverletzungen sein, Nervenverletzungen, Blutungen, die auftreten können, schwere Infektionen. Also es ist schon eine risikovolle Operation, keine Frage.
Auch die Fähigkeit, einen Orgasmus zu kriegen, kann nach der Operation eingeschränkt sein. Doch in den 30 Jahren seiner OP-Erfahrung hat Professor Infanger noch nie jemanden operiert, die oder der die Entscheidung bereut hat.
Konzentrieren wir uns auf die OP.
Danke.
Dann bis morgen. Und merci für die Geduld, gell?
Elner muss jetzt erstmal kurz durchatmen.
Na, jetzt kommen wir jetzt langsam im Hufensausen, ne? Wo ich denke, okay, OP und klar, die ganzen Risiken weiß ich ja. Ne? Und, aber da ist schon so ein Tuckernetz, das hochkommt. Ne? Hoffe ich, dass alles gut geht. Ja, also kommt schon langsam die Angst gekrochen, dass was passieren könnte. Aber denke ich, wird schon gut werden.
Morgens, kurz nach 6.
So, bitteschön.
Eine Schwester hilft Elna ins OP-Hemd.
Guten Morgen.
Morgen.
Herr Wackwitz?
Nicht mehr.
Nee, am Fenster.
Das war ich mal.
Ach so, heißt nicht mehr so.
Ich bin jetzt Frau Wackwitz.
Ah ja, Entschuldigung.
Ja, das ist, deswegen bin ich hier.
Ich jetzt nicht mit dir. Also, konnte ich jetzt nicht wissen.
Ab jetzt darf Elna nicht mehr aufstehen. Sie wird aus dem Zimmer gerollt. Und rein in den OP-Trakt.
Sabine hier, wir sind in der Schleuse mit der ersten Patientin.
Jo. Elna rutscht auf die OP-Liege.
Frau Wackwitz, ich wünsche Ihnen alles Gute.
Danke, danke.
Ja, bis später.
Und schon geht's in den Operationssaal. Die Anästhesistin leitet Elnas Narkose ein. Und dann liegt sie bewegungslos da. Die OP-Schwestern winkeln Elnas Beine an und legen sie hoch. Auf der anderen Seite des Saals wird das Operationsbesteck vorbereitet.
Ja, hat einen schlechten Morgen. Bis gleich.
2 Monate später. Elna hat die OP gut überstanden. Nach knapp 3 Wochen durfte sie wieder nach Hause und wurde von Freunden gepflegt. Sitzen darf sie seit etwa 1 Monat erst wieder, Radfahren noch nicht. Sie ist noch ziemlich steif und breitbeinig unterwegs.
Hattest du manchmal Momente, wo du so dachtest, oh ey, das war jetzt eine doofe Entscheidung, diese OP zu machen?
Nee, was nicht. Ich würde den absurden Gedanken, ich würde es nie wieder machen. Also es ist, ich denke, wenn man das, sich dafür entscheidet, ist eine Kopfentscheidung, also eine natürliche Gefühlsentscheidung und das, was alles verdeckt wurde. Aber das, was kommt, kann einem niemand vorher sagen. Und das, was wirklich an Erlebnissen im Krankenhaus ist, an Hilflosigkeiten, an Schmerzen und dann später auch, das weiß keiner vorher. Ne?
Wir laufen auf den Ochsenberg. Der bietet einen tollen Blick über Halle. Elna ist hier schon vor mehr als 30 Jahren hochgeklettert, um nachzudenken.
Ich habe mal so Anfang der, Ende der 80er, so heimlich mit Frauensachen war ich hier oben gewesen und ich dachte, okay, das ist schon verrückt, ne? Also dass da so Dinge passieren, die, also wo ich manchmal denke, wo ist der freie Wille? Also es ist einfach gekommen, wie ich es zwar wollte, aber wie es einfach angelegt war mir. Also ich habe mich da ewig versucht, in doch eine Rolle, die ich dann wohl auch ausgeführt habe, vor allen Dingen als Vater reinbegeben aber und ausgefüllt, aber letztendlich das, wie ich eigentlich leben wollte, habe ich nie in Angriff so genommen. Und jetzt ist es da.
Elna ist angekommen.
Ich habe so ein Gefühl, als wenn ich jetzt erst richtig erwachsen wäre. Ganz verrückt, ne? Also es ist so ein Gefühl von, ich will nicht sagen fertig sein, aber es ist so ganz fast ernüchternd, ne? Also so sagen, okay, jetzt bin ich da, wo ich sein wollte.
Sie wirkt sehr bei sich, aber ein Wunsch ist noch offen.
Also schon wieder ein Menschen, dem ich sehr nahe sein kann oder der mir sehr nahe ist. Ne? Also da wirklich eine gute Beziehung zu jemandem, dem ich auch alles anvertrauen kann, ne? Und umgekehrt auch. Ne? Also das ist schon so das, was ich mir wünsche. Ja.
Jana Münkel mit ihrer Reportage Elnas Weg. In der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um einen Schutztunnel in Frankreich, der im Ersten Weltkrieg zum Grab für etwa 200 deutsche Wehrmachtssoldaten wird. Erst vergessen, dann von einem Hobbyarchäologen wiederentdeckt, entzündet sich momentan an dem Tunnel ein Streit um das richtige Gedenken. Mein Name ist Eberhard Schade. Machen Sie es gut.